ARD.
Wir haben aber selber im Trupp schon erkannt, das Nachbargrundstück. Da sind die Rohrläden runter, da steht ein Auto vor der Tür. Es ist nachts 3:30. Da muss ja einer drinnen wohnen.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau. Ja, und heute sprechen wir über einen Einsatz, der zeigt, wie gefährlich die Arbeit der Feuerwehren ist. Wir sind in Wilsche im Kreis Gifhorn.
Wir haben diese Folge Flammenhölle Campingplatz genannt. Mitten in der Nacht stehen auf einem Campinggelände Holzhäuser in Flammen. Und es sind noch Menschen im Gebäude.
Da herrscht eine unvorstellbare Hitze. Es ist ein Einsatz, bei dem sich auch Feuerwehrleute Verletzungen zugezogen haben.
Und einer der Männer, die in dieser Nacht im Einsatz waren, das ist unser heutiger Gast. Wir sagen hallo und herzlich willkommen, Henning Schrader. Moin.
Hallo.
Moin, schön, Henning, dass du da bist.
Ja. Danke für die Einladung.
Wir sind im Winter 2016, mitten in der Nacht, 3:30 in etwa.
Ja.
Wie hast du damals diese Alarmierung erlebt?
Der Meldempfänger klingelt. Zack, raus aus dem Bett, ab zum Feuerwehrhaus.
Hast geschlafen, tief und fest.
Tief und fest, ja.
Was stand denn auf dem Melder?
Das war tatsächlich im Jahr 2016. Also genau kann ich es gar nicht mehr sagen. Also ich vermute mal irgendwas in die Richtung von, wie wir es häufig eigentlich haben. Unklare Rauchentwicklung oder vielleicht sogar tatsächlich bestätigt, dass eine Parzelle brennt.
Unklare Rauchentwicklung, also du bist zum Feuerwehrhaus.
Genau.
Und dann war eigentlich klar, ihr fahrt zu einem Campingplatz. Was ist das für ein Einsatzort? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das liegt tatsächlich ein bisschen außerhalb vom Ort. Wir hatten ungefähr eine Anfahrt von 6 Minuten. Ja, das sind im Prinzip von wirklich der schlimmsten Behausungen, wirklich mit Dachlatten provisorisch hingebaut, bis wirklich mittlerweile schon Massivhäusern. So eine Campingplätze gibt es halt da oben in der großen Anzahl. Man konnte die Flammen tatsächlich schon weit sehen. Mhm. Und da weiß man ganz genau, okay, jetzt geht's gleich ins Eingemachte.
Ihr fahrt da hin und seht am Himmel den Feuerschein.
Genau.
Was hast du da gedacht?
Ich war zu dem Zeitpunkt Angestruppmann. Also wir sind diejenigen, die sich schon auf der Anfahrt ausrüsten mit schweren Atemschutz. So richtig denken kommt man, glaube ich, gar nicht dazu. Man spult seine Arbeit ab, die man machen muss. Denkt vielleicht schon mal, okay, was muss ich gleich mitnehmen, etc. Was kommt auf mich zu? Aber so richtig denken ist in dem Moment gar nicht.
Erstmal anplünnen, ne? Das dauert ja schon seine Zeit, bis du da alles als Angriffstrupp, genau, als AGT-Träger, bis du ausgerüstet bist. Bist du froh, wenn du noch Hilfe kriegst vom Nachbar irgendwie? Mhm.
Was ziehst du dir da an? Ich gucke euch beide an. Ihr seid ja nun, Merit, du auch in der Feuerwehr. Das heißt, irgendwie auf der Fahrt im Auto machst du dich fertig, ne?
Genau. Also wir sitzen tatsächlich rückwärts. In der Rückenlehne integriert sind die Atemschutzgeräte. Man braucht quasi nur sich anziehen wie so ein Rucksack in dem Moment. Ja, dann kommt noch Funkgerät dazu, Taschenlampe.
Helm hast du eh auf?
Ja, den noch dann noch nicht. Im Vorfeld braucht man noch eine Maske, die man sich überzieht. Flammschutzhaube.
AGT hat noch ein bisschen mehr anzuziehen als der Otto-Normal-Feuerwehrmann sozusagen.
Also AGT, Atemschutzgeräteträger, ja, ne?
Genau.
So, genau, die Flasche hinten drauf.
Richtig.
Ja. Und dann fahrt ihr 6 Minuten lang zum Einsatz.
Ja.
Das ist ja eine super schnelle Anreise eigentlich, oder?
Ja.
Und kommt da an und du siehst nur Feuer.
Da gibt es mehrere verschiedene Einfahrten. Hier ist eine Schranke, damit haben wir einen Schlüssel. Woanders gibt es einen Schlüsselkasten. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Je nachdem kann es aber auch schon mal sein, dass wir dann hinkommen und erstmal noch einen Schrank aufmachen müssen. Oder, was auch gibt, die Leute selber vor Ort machen die Schranke schon auf für uns. Also wir konnten tatsächlich ganz ranfahren, was dann für unser Tanklöschfahrzeug später auch noch so ein bisschen zum Verhängnis wurde.
Da sind wir schon gespannt.
Mhm.
Aber erstmal konntet ihr ganz ran.
Genau.
Und was habt ihr dann gesehen? Du steigst aus deinem Feuerwehrfahrzeug aus, bist in voller Montur. Was hast du da gesehen, wenn du das mal so ein bisschen beschreibst?
Wie gesagt, ich sitze rückwärts, wir sind dran vorbeigefahren. Und ich gucke nach rechts aus dem Fenster raus und denke mir noch so, oha, eine Hütte in kompletter Vollausdehnung.
Da sieht man keine Hütte mehr, oder? Was hast du
gesehen? Man konnte noch ein bisschen Hütte erkennen, ja. Aber im Prinzip kann man sich vorstellen wie so ein kleineres Wohnhaus, ein Familienhaus, das komplett brennt. Komplett.
Und wie nah stehen dann die anderen Häuser oder Hütten dran? Das stelle ich mir sehr eng bebaut vor, so ein Campingplatz erstmal.
Ja, also da oben, es gibt ja im Prinzip immer baurechtliche oder brandschutzrechtliche Richtlinien, wie man bauen muss und wie weit, ne? Gibt es da oben teilweise nicht.
Mhm. Bisschen also, wie Kraut und Rüben gewachsen über die Zeit.
Richtig. Okay. Wildbau kann man vielleicht auch ganz gut dazu sagen.
Mhm. Was habt ihr gemacht?
Als wir vorbeigefahren sind, haben wir schon durch das Fenster gemerkt, oha, das wird heiß. Und dann war der Befehl vom Gruppenführer eine Riegelstellung zum benachbarten Haus auf der linken Seite.
Mhm. Riegelstellung taucht ja häufiger auf bei uns im Podcast. Man macht sozusagen eine Mauer aus Wasser,
genau,
damit das Feuer sich nicht auf andere Häuser ausbreiten kann.
Genau. Ne?
Das heißt, selber habt ihr die Hütte schon aufgegeben, die da in Flammen steht?
Im Endeffekt,
eine,
ja.
Hütte oder zwei? Wie viel brennt?
Eine
brennt bislang.
Eine brennt.
Ja. Das heißt, da die Feuerwehr kommt an und sagt, da ist nichts mehr zu holen.
Im Prinzip, ja. Das kann man da, also so wie kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber wenn man aus Erfahrung sieht man ja, das wird nichts mehr.
Mhm. Wusstet ihr denn, ob da noch jemand drin ist zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht, nee.
Okay. Aber trotzdem schon gesagt, das hat keinen Sinn, da reinzugehen, auch obwohl ihr ausgerüstet wart.
Es wäre auch gar nicht geklappt. Okay. Das war so eine enorme Hitze, dass
nichts zu machen.
Wäre nichts geworden.
Okay.
Das heißt, ihr baut diese Riegelstellung auf, ihr schützt die anderen Hütten. Was war dann euer Job?
Wie gesagt, die Riegelstellung erstmal. Im Hintergrund wurde dann entsprechend auch schon von den anderen Kräften die Wasserversorgung aufgebaut. Wir haben erstmal aus dem Tanklöschfahrzeug gearbeitet. Also die mussten eine Wasserversorgung aufbauen mit einer Pumpe. Die war einige Längen entfernt. Die hatten auch echt zu kämpfen. Also das war auch das Problem, dass wir am Anfang nicht genügend Kräfte hatten vor Ort.
Wie kam das?
Dadurch,
Urzeit oder Winter? Oder?
Nee, also jetzt von uns selber. Mhm. Wir waren alarmiert, waren wir drei Ortswehren. Aber die müssen natürlich auch erstmal da sein.
Mhm.
Wie sind die am dichtesten dran sind? Und das hat er am Anfang erstmal an Pferden von dem Personal her nicht gereicht.
Aber gut, dass ihr Wasser auf dem Fahrzeug hattet, hat ja
genau.
Auch nicht jeder, ne?
Ja.
Das heißt, ihr konntet erstmal die Riegelstellung bauen, damit die Flammen nicht weitergehen. Seid ihr dann auch irgendwann ans Löschen der Hütte gegangen? Oder habt
also
ihr gesagt,
wir haben quasi vor der Hütte gestanden, auf der linken Seite. Die hat ja natürlich in voller Ausdehnung gebrannt. Die haben wir dann quasi gelöscht, parallel aber gleichzeitig so ein bisschen das Nachbarhaus quasi beschützt und im Endeffekt eigentlich auch uns selber. Befehl war ja vom Gruppenführer die Riegelstellung, wie gesagt. Wir haben aber selber im Trupp schon erkannt, das Nachbargrundstück. Da sind die Rohrläden runter, da steht ein Auto vor der Tür, es ist nachts 3:30. Da muss ja einer drinnen wohnen. Und dann haben wir selbstständig entschieden, wir gehen da rein.
Das hat noch nicht gebrannt, das Nachbarhaus?
Nee, noch nicht wirklich. Die sind relativ dicht beigebaut. Zwischen diesen beiden Objekten ist ein schmaler Gang. Und da hinten ist die eigentliche Haustür gewesen. Da hätte man aber gar nicht hinkommen können von der Hitze.
Das heißt, ihr hattet ein bisschen Angst, dass die eingekesselt waren auf ihrem Grundstück, weil die hätten das doch mitbekommen müssen, wenn das Nachbargrundstück in voller Ausdehnung brennt.
Müsste man eigentlich glauben, ja. Aber der hat tatsächlich tief und fest geschlafen.
Gibt's nicht.
Doch.
Also, das war das pure Glück dieses Mannes, offenbar ein Mann, ne?
Mhm.
Das pure Glück, dass das Nachbarhaus brennt, ihr da seid und in dem Moment entscheidet, guck mal, das Haus, da stimmt was nicht. Deswegen seid ihr in das andere Haus gegangen.
Genau.
Ihr hättet eigentlich
einen anderen Job gehabt. Genau.
Und das andere Haus, das wo ein Mann offenbar drin ist, hat aber noch nicht gebrannt.
So, noch nicht richtig, aber tatsächlich so ein kleiner Anbau, wo die Haustür drin war, da hat es hinten schon leicht angefangen.
Hm. Okay, und wie seid ihr ins Haus reingekommen?
Im vorderen Bereich, im Prinzip genau da, wo wir gestanden haben, für die Riegelstellung, war eine bodentiefe Trassentür. Da haben wir erstmal, oder habe ich dann angefangen, erstmal diese Rollläden, diese einzelnen Lamellen, erstmal rauszureißen, um überhaupt an die Tür ranzukommen.
Mit der Axt oder wie?
Mit einer Axt quasi, ja.
Okay, sagt er so, mit der Axt.
Hat aber bei AGT hast du jede Menge Kram dabei, ja, die Axt ist auch am
Start. Ich sag immer, wir schleppen einen halben Bollerwagen mit uns her.
Ja. Aber für genau solche Sachen ist es ja gedacht.
Richtig.
Ne?
Ja, und ruft man da eigentlich erstmal vorher so, hallo, ist da jemand?
Nee.
Okay. Also glaube ich, auch gar nicht.
Nee. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch so, dass wir uns mit meinem Truppenmann, oder ich war ja der Truppenmann, er, mein Kamerad war der Truppführer, wir haben uns abgewechselt. Einfach aufgrund dessen, dass diese enorme Hitzewelle, dass der andere, der am Strahlrohr stand, der war noch dichter dran am Feuer. Um uns einfach zu bisschen abzukühlen oder ein bisschen zu schützen, haben wir uns alle abgewechselt.
Ah, also ihr hattet das Strahlrohr dabei und seid parallel in das Haus gegangen.
Richtig.
Und habt die Riegelstellung sozusagen aufrechterhalten. Habt ihr beides parallel gemacht.
Um auch uns zu schützen.
Ja, krass. Endeffekt.
Weil das so heiß wurde, oder?
Genau.
Wie merkt man das, wenn so eine Hitze kommt? Wird einem da kuschelig warm oder schwitzt man da oder... Merkt ihr so,
das
wird gefährlich?
Das ist ein bisschen auch so ein Kribbeln tatsächlich auf der Haut.
Und jetzt fangt ihr an, euch da in dieses Haus durchzukämpfen, ne?
Ja.
So, Lamelle für Lamelle von der Jalousie?
Ja, man geht da ein bisschen rabiat vor.
Ja, also Haus da weg, Hauptsache rein.
Richtig.
So, und die Glasscheibe der Terrassentür, haust du kaputt?
Klirr.
Klirr.
Einmal draufgehauen, dann war sie kaputt.
Ja. Und dann du rein oder beide rein?
Beide. Wir gehen immer truppweise vor, niemals alleine. Wir sind dann reingegangen, mein Truppführer quasi vorweg. Der gibt ja, also so ist die Regel quasi, der gibt quasi vor, was wir tun. Der ist quasi im Trupp der Chef. Und der hatte, also war dann direkt im Wohnzimmer, da war noch ein Esstisch vorne rechts. Und er hatte schon hingezeigt, dass wir so ein bisschen im hinteren Bereich, da war so eine Treppe. Da wollte er wohl hin. Und ich weiß nicht, warum, bis heute nicht, warum ich gesagt habe, ey, warte mal, da vorne rechts. Ich konnte nichts sehen, da war nur eine Tür mit so einem Vorhang. Und dahinter war tatsächlich dann sein Bett.
Und da lag jemand.
Richtig.
Und der hat immer noch geschlafen.
Ja.
Gibt's nicht. Und wo habt ihr eigentlich das Strahlrohr gelassen, wenn ihr jetzt reingeht?
Das lag draußen.
Ach so. Also nicht mit Wasser rein, hallo.
Aber ich muss noch mal einhaken. Feuerwehreinsatz, da schlagt ihr eine Scheibe kaputt. Ja. Da ist Hallo, Hallo, da ist Geschrei, Hitze. Da ist Lärm, Hitze. Und der schläft da?
Der schläft, ja.
Gehen wir davon aus, dass er vielleicht nicht ganz nüchtern war?
Das weiß ich nicht. Der hat tatsächlich tiefenfest geschlafen. Ich bin dann quasi weg gewesen. Ja, wie man sich es quasi vorstellt. Man neigt sich ein bisschen über ihn, dann wurde er aber dem Moment auch quasi schreckhaft wach.
Der erschreckt sich auch zu Tode, weißt du? Du denkst an nichts, dann kommt da irgendwie so zwei vermummte Gestalten mit einer Axt in dein Zimmer mit einer Maske und einem Helm.
Das ist ja ein tragischer oh Fall, Gott, aber oh es ist Gott. Tatsächlich kaum zu fassen, ne? Ja.
Wirklich.
Was für einen tiefen Schlaf musst du bitte haben?
Also, ja, der reagiert.
Ja.
Wie man es quasi im Unterbewusstsein machen würde, erstmal so eine Schutzhaltung. Schreckhaft, aber das hat wenige Sekunden gedauert. Dann hat er sofort realisiert, okay.
Wir haben hier ein Problem.
Ja.
Ach du Scheiße.
Ja.
Wir haben ihm dann noch seine, ich sag mal, Pantoffeln quasi, die vor dem Bett gestanden haben, die haben wir noch anziehen lassen. Der war ja, glaube ich, irgendwas um die 80.
Ah, okay.
Okay.
Und alleine da. Also habt ihr noch gefragt, ob er irgendwie noch ein Haustier hat oder eine Frau hat oder irgendeinen Partner? Nee,
der wohnt alleine, ja.
Okay. Mhm.
Bis zur Terrassentür haben wir ihn dann begleitet. Da haben wir ihn dann, oder hat mein Truppführer dann gesagt, pass auf, wir heben den nicht so rüber wegen den ganzen Scherben.
Ja.
Da muss er ja nicht durchlaufen. Und dann haben wir ihn bis nach draußen begleitet.
Das heißt, ihr habt ihn da gehoben, aber ansonsten konntet ihr den unterhaken?
Ja.
Und dann habt ihr den sozusagen übergeben, den Leuten, die eben für Betreuung abgestellt waren? Oder musste er sich dann daneben stellen? Und
Nee, der wird dann betreut von den Feuerwehrkräften.
Und dann habt ihr euer Strahlrohr wieder aufgesammelt?
Da war es dann so, dass wir den Befehl tatsächlich hatten, von einem Grundstück noch weiter. Da sollten wir die Bewohner auch noch rausholen. Also erstmal das eigentliche Brandobjekt war in der Mitte. Mhm. Links daneben war das Haus, wo wir gestanden haben, den wir da rausgeholt haben. Mhm. Und nochmal einen weiter nach links haben wir dann auch noch zwei Bewohner rausgeholt. Die standen mehr oder weniger aber schon mit gepackten Koffern, also mit Jacken. Die okay. wussten schon Bescheid, die sind dann auch rausgegangen.
Das heißt, das Haus brennt, drumherum sind die Leute jetzt raus.
Richtig.
Dann ist ja eigentlich, der Job erledigt noch nicht, ne?
Nein.
Wie ging's weiter?
Wir haben dann die klassische Brandbekämpfung wieder aufgenommen. Hat aber gar nicht mehr so lange gedauert, weil irgendwann sind nämlich unsere Flaschen auf dem Rücken. Die sind ja auch immer leer.
Mhm.
Das heißt, wir sind jetzt bestimmt schon eine halbe, dreiviertel Stunde vor Ort, oder?
Also vor Ort ein bisschen länger, aber die Flaschen selber, die zum Beispiel, die wir auf dem Rücken haben, die reichen so ungefähr so eine halbe Stunde. Mhm. Je nachdem, wie dolle man arbeitet. Ich würde mal eher sagen, bei dem Einsatz tatsächlich ein bisschen weniger. Ab 50 Bar, das ist so eine Restdruckwareneinrichtung, die fährt dann richtig an zu pfeifen.
So, das ist das Zeichen, jetzt aber raus, jetzt aber zurück.
Also jetzt allerspätestens raus.
Dass du auch den Rückzug noch schaffst.
Hast du noch genug Luft, um heile wieder...
Ja,
genau.
Okay, und dann pfeift euch quasi die Flasche zurück, so Ende, und wer löscht denn dann weiter?
Die Nächsten.
Die stehen dann schon bereit. Man tauscht sich aus. Also es gibt dann immer doch den Sicherheitstrupp, ne, der
genau.
sowieso bereit steht, falls dir was passiert. Und ja, dann tauscht man sich aus. Und das wird auch genau dokumentiert. Wer geht gerade los?
Ja, genau.
Wer steht bereit? Wer geht dann los? Damit man immer weiß, wo die Leute sind. Ne? Nicht, dass die verloren gehen oder man nicht weiß, wo Trupp XY sich gerade befindet. Das wird alles dokumentiert.
Mhm. Dann ist doch eigentlich alles unter Kontrolle, oder? Aber war nicht so, ne?
Nee, tatsächlich nicht. In dem Brandobjekt, was zuerst gebrannt hatte, das war eine so enorme Hitzeentwicklung, dass tatsächlich das Nachbarhaus, wo wir den ersten rausgeholt haben, da konnte das Feuer nicht gehalten werden.
Mhm.
Hat übergegriffen.
Und dann, wie geht das? Wie schnell geht das?
Also es geht super schnell. Das hat sich, wie gesagt, ja am Anfang schon hintenrum gefressen. So schnell kann man gar nicht gucken.
Also ihr wart gerade weg mit dem Mann und habt euch nochmal umgeguckt und gesehen, oh Mist, Riegelstellung. Kann man jetzt sozusagen aufgeben?
Man ahnt es schon, ja. Man versucht natürlich trotzdem irgendwie noch das Feuer zu halten. aber.
Und so als Stimmung brüllt man da rum, ey, so, hey, wir brauchen noch drei oder wir brauchen Wasser oder. Ich stelle mir das mega hektisch vor.
Tatsächlich war es auch in den ersten Momenten ziemlich hektisch. Gerade in der Anfangszeit, wo wir noch nicht reingegangen sind, da war das so, dass dann irgendwann natürlich auch das Wasser von unserem Tanklöschfahrzeug alle ist. Die Wasserversorgung hat noch nicht gestanden.
Heißt was? Feuerwehr ohne Wasser ist Schiete, ne?
Wir stehen da vor dem Feuer und das Wasser ist weg. Man zieht sich erstmal ein bisschen zurück, weil in dem Moment hat man natürlich kein Wasser. Man schützt sich ja gleichzeitig selber ein bisschen. Ist dann nicht mehr gegeben. Muss man sich ein bisschen zurückziehen. Aber das hat wenige Sekunden gedauert. Dann war das Wasser auch schon wieder da.
Boah, ein Glück.
Aber Sekunden, die wahrscheinlich ewig dauern.
Die dauern ewig. Das ist furchtbar. Also irgendwann, klar, kennt man das, ne? Aber im Prinzip eigentlich ist das...
Kommt ja auch nicht so häufig vor, ne, dass man wirklich da so eine Überbrückungszeit braucht, oder?
Naja, ich sag mal so, auf den Campingplätzen doch schon.
Okay, es ist dieser Ort hat eine bestimmte Dynamik da bei euch.
In den Ortschaften selber, da gibt's ja so eine feste Regelung mit dem Hydrantennetz, ne? So viele Meter müssen Hydranten vor Ort sein. Ja. Das gibt's da oben nicht. Ja. Und jeder Campingplatz direkt hat seine eigenen Eigenheiten quasi.
Mhm. Und was war da dann? Wie ging der Einsatz weiter?
Für uns beide war das dann so, wir haben uns ja dann, wie gesagt, die Flaschen wieder fertig gemacht, was getrunken und haben wir selber beide schon gemerkt, oha, irgendwie wurde uns ja warm. Wir haben tatsächlich dann durch den Klamotten uns im Endeffekt leichte Brandverletzungen zugezogen.
Das ist dann, schmilzt da die Jacke oder?
Ja, tatsächlich. Die ist, also auf der Oberfläche selber war, die war schon markant sichtbar, dass da Feuer eingewirkt hat. Ich hatte das tatsächlich nur am Arm. Mein Kamerad, der mit mir dann zusammen drinne war, der hatte dann durch die Maske, das ist ja hier oberhalb der Augen, da ist er dann quasi ein bisschen Haut sichtbar. Mhm. Es war noch eine Scheibe vor. Der hatte da ein bisschen was und dann, ich glaube, sogar am Bein auch noch.
Das ist wie ein Sonnenbrand wahrscheinlich, oder? Ist
im Endeffekt wie Sonnenbrand, ja.
Wenn es mehr ist als ein Sonnenbrand, dann hättet ihr auch ein richtiges Problem wahrscheinlich.
Dann wäre es schlimmer geworden, ja.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Einsatz.
Also das Brandobjekt selber, was gebrannt hatte? Auf der rechten Seite, das Haus, das kann man sich vorstellen im Prinzip wie so ein etwas größeres etwas kleineres Einfamilienhaus. Da war überall Flamme. Das hat komplett gebrannt. Ist dann mit dieser enormen Hitzeentwicklung, die da natürlich vor Ort geherrscht hat, ist auch nicht unbedingt selten auf den Campingplätzen, dass die mit Gasflaschen heizen.
Das heißt, da sind Gasflaschen in den Häusern.
Richtig.
Was heißt das für euch als Feuerwehrleute?
Wenn die mit Hitze beaufschlagt werden, können die im schlimmsten Fall explodieren. Die haben eigentlich so einen Sicherheitsmechanismus drin, dass die dann das Restgas, was noch da ist, einfach nur abblasen. Mhm. Muss aber nicht sein, dass das immer hält, ne?
Und was passiert, wenn so eine Gasflasche hochgeht? Macht das nur Bumm oder ist das gefährlich?
Ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber durchaus, das kann gefährlich werden, ja.
Mhm. Also ihr musstet immer damit rechnen, dass es knallt?
Richtig, ja.
Habt ihr daran gedacht, dass das hier euch um die Ohren fliegen kann, als ihr da am Löschen wart?
Das hat man, also ich habe das immer im Hinterkopf, gerade auf den Campingplätzen, dass wir dort immer irgendwo mindestens eine Gasflasche finden können. Also erstmal arbeitet man ganz normal weiter. Wenn man eine findet, heißt es erstmal kühlen, dass das Gas da drinnen nicht hochgehen kann und dann am besten raus damit. Mittlerweile gibt es ja Wärmebildkameras. Ich weiß gar nicht, ob wir damals schon mal eine hatten. Da kann man auch wunderbar erkennen, ob die natürlich noch heiß ist oder nicht. Und wenn die kalt ist, raus mit ihr, sofort raus.
Ist da bei euch was explodiert?
Bestimmt. Wir haben versucht, dann dieses Haus zu retten. Was dann, also ganz, ganz normal versucht halt, durch Wasserabgabe das Feuer zu löschen. Hintenrum, wo es noch enger bebaut war, hat das aber nicht geklappt. Dadurch, dass ja die enorme Hitzeentwicklung da war, man kam ja nicht dicht daran.
Und dann?
Ist das Haus leider mit abgebrannt.
Das heißt, wie viele Häuser stehen da jetzt in Flammen insgesamt oder wie viele sind vom Feuer zerstört?
Zwei.
Ich stelle mir gerade so die Frage, wie das ist für einen Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, wenn man quasi alles gibt und am Ende weißt du halt, es hat nichts gebracht. Wie fühlt sich das an? Macht man sich solche Gedanken?
Mittlerweile nicht mehr. Vielleicht ganz am Anfang tatsächlich schon, wenn man so neu in die Feuerwehr reinkommt. Man hat ja den Ehrgeiz, man will ja alles geben, das muss ja klappen, ne? Aber man lernt quasi damit.
Wenn man auch ankommt und es brennt schon so heftig, dann kannst du dir auch keine Vorwürfe machen. Du hast es nicht angezündet. So.
Dann ist irgendwann das Feuer erledigt. Das Feuer ist aus, aber es gibt da noch eine traurige Nachricht. Denn Es gab noch jemanden in diesen Häusern, richtig?
Genau. Das eigentliche Brandobjekt am Anfang, in dem wurde dann im Nachhinein noch eine Person gefunden.
Die aber
leider nicht geschafft hat.
Haben sich denn während des Einsatzes vielleicht schon irgendwie Indizien ergeben, dass da jemand wohnt oder vielleicht noch drin sein könnte?
Das kann durchaus sein. Der Gruppenführer, das ist im Endeffekt die Aufgabe vom Gruppenführer dann. Unsere Aufgabe war ja dann eine andere. Mhm. Also das ist dann nicht unsere Aufgabe herauszufinden, ob da noch einer ist.
Aber er bringt das in Erfahrung sozusagen, genau. In Kooperation mit Polizei.
Polizei oder vielleicht auch Nachbarn, die sie dann schon irgendwie auf der Straße rumlaufen.
Mhm. Aber in dem Fall hattet ihr offenbar keine Hinweise, sonst wärt ihr ja reingegangen, ne?
Selbst wenn wir einen Hinweis gehabt hätten, dass da einer drin ist oder noch leben oder noch drin ist, wir hätten gar nicht reingehen können.
Weil zu doll.
Es brannte zu dolle.
Und dann wird danach, nachdem alles abgelöscht und aus ist, quasi in der Brandruine diese Leiche gefunden, richtig?
Die wird dann gefunden, ja. Das wird dann so abgeschirmt, da muss, also wer da nicht rangehen muss, der geht da auch nicht hin. Also da muss man dann auch nicht rangehen. Man kann jederzeit sagen, ey, das ist für mich zu viel, dann muss man das auch nicht weitermachen. Das ist letztendlich freiwillig, was wir da tun.
Und ihr habt dann zwei gefunden, einen gefunden, der das macht, oder?
Ja, genau. Es haben nur Leute quasi den Job übernommen, ja.
Und da wart ihr, du und dein Angriffstruppführer schon nicht mehr vor Ort, ne?
Nee, da waren wir tatsächlich schon weg.
Wo wart ihr?
In dem Moment waren wir auf dem Weg ins Krankenhaus.
Wegen eurer Verbrennung?
Wegen unserer Verbrennung, ja.
Okay, krass. Weil es euch so schlimm, so schlecht ging oder weil ihr mal sagt, sicher ist sicher?
Im Endeffekt auch sicher ist sicher. Aber wir haben uns da schon dann irgendwo beim Abrüsten quasi gemerkt, okay, irgendwie hier stimmt was nicht. Wir haben leichte Verbrennungen auf der Haut erlitten durch die Schutzkleidung. Haben uns dann sicherheitshalber vom Rettungsdienst, der vor Ort war, abchecken lassen. Und die haben dann gesagt, mal lieber ins Krankenhaus. Das war meine erste Verletzung im Einsatz, ja.
Und dann 2 Wochen Krankenhaus, oder?
Nee. Morgens um 7 stand ich wieder im Feuerhaus.
Okay, also alles glimpflich abgegangen.
Ja.
Wenn du an diesen Einsatz zurückdenkst, der ist jetzt ja schon ein bisschen her, was bleibt? Was ist immer noch in deinem Kopf oder in deinem Herzen, wenn du so dir die Bilder von damals vor Augen holst?
Tatsächlich, dass die Menschenrettung aus dem Haus, die vergisst man bis heute nicht. Das ist so ein Punkt, wo man immer wieder mal nachdenkt, ja. Aber das bleibt in Erinnerung.
Dass ihr den Mann in letzter Sekunde rausgeholt habt, ja. Dessen Haus ja auch gebrannt hat letztlich und abgebrannt ist.
Ja, genau. Wir sind dann quasi, ich sag mal so, irgendwann um 7, 8 waren wir dann, oder die anderen waren so gegen 8, glaube ich, im Feuerhaus. Wir waren schon etwas früher, weil wir aus dem Krankenhaus hier zurückgekommen sind. Da hat dann schon einer von uns Kaffee gekocht für alle anderen. Oh. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch gehört, von wegen, dass das andere Brandobjekt zum Schluss dann doch nicht gehalten werden konnte.
Und dann war Einsatz beendet. Feuer aus.
Feuer aus.
Henning Schrader von der Feuerwehr Wilsche im Kreis Gifhorn. Schön, dass du heute bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Ja, Merit, wir haben noch ein paar Sekunden. Lass uns das nochmal nutzen.
Ja, wir hatten noch gar keinen Gast hier im Studio, der sich eine Verletzung zugezogen hat im Einsatz. Ne? Das ist irgendwie eine Premiere gewesen.
Wie ist das, wenn ihr in der Feuerwehr seid und es passiert was? Seid ihr versichert?
Mhm. Ja, ich glaube, sonst würde auch niemand in die Feuerwehr eintreten, wenn das nicht der Fall wäre. Es gibt die sogenannte Feuerwehrunfallkasse vom Land Niedersachsen direkt. Und da ist man automatisch drin, wenn man eingetreten ist sozusagen. Da muss man also nicht extra sagen, ich möchte da gerne rein, sondern als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann bin ich direkt darüber versichert.
Wahrscheinlich so, wenn du schon freiwillig in der Feuerwehr bist, willst du ja nicht noch das Risiko tragen, was weiß ich, dass du umknickst oder dass du dir irgendwie einen Balken auf den Kopf kriegst.
Das
ne?
fehlt noch, wenn man sich da selber kümmern müsste, genau. Wenn tatsächlich was passiert, dann macht der Träger der Feuerwehr, also die Kommune, die Stadt und so weiter, stellt dann einen Antrag eben bei der FUK, Feuerwehrunfallkasse. Und ja, dann kriegst du eben Verdienstausfall sozusagen, wenn du wirklich krankgeschrieben werden musst, weil du, keine Ahnung, Verbrennungen hast, die dann ein bisschen doller sind. Oder falls du umknickst, falls dir was auf den Fuß fällt, whatever. Das kann ja von bis gehen, ne?
Das heißt, ich sitze zu Hause oder liege zu Hause, kuriere mich aus. Ich habe aber trotzdem weiter, wie als wenn ich normal bei der Arbeit krank bin, kriege ich weiter mein Gehalt gezahlt.
Genau.
Oder kriege einen Ausgleich.
So Verdienstausfall sozusagen, ja, genau. Mhm. Das geht dann von bis, ne? Ich glaube, den Fall hatte ich zum Glück noch nicht, aber es gibt dann, glaube ich, auch, wenn man wirklich berufsunfähig wird, Regelungen oder sogar, wenn man verstirbt, Also von bis ist alles dabei.
Also auch die Angehörigen wären abgesichert, ne?
Ich denke ja. Also da ist wirklich alles drin, was irgendwie mit Feuerwehr zu tun hat und ja, wird entsprechend dann eben abgewickelt.
Wahrscheinlich ja auch, um tatsächlich die Feuerwehr auch attraktiv zu halten, ne? Also stell dir mal vor, irgendwie es gäbe das alles nicht. Du hältst deinen Kopf hin in der Freizeit und stehst nachher mit dem Schaden da. Vielleicht noch mit einem verärgerten Chef, ohne Knete und einem kaputten Bein. Braucht kein Mensch, ne?
Deine Familie will auch nichts mehr von dir wissen.
Genau, weil du eh nur bei der Feuerwehr... Nein.
Da ist schon ein alles gedacht, sonst würde das gar nicht gehen. Das ist wie wenn man sich bei der Arbeit verletzt und dann eben auch über den Arbeitgeber abgesichert ist, macht das Land das. Genau, das ist wichtig, weil ja, sonst würde, glaube ich, niemand ausrücken.
So ist es. Ja, dann haben wir das auch geklärt, oder?
Mhm.
So, und jetzt haben wir noch ein Thema sozusagen in eigener Sache.
Ja, in meiner eigenen Sache. Ich habe ja schon erzählt oder ja, ihr wisst schon, dass ich Nachwuchs erwarte und muss jetzt hier also familienbedingt eine Pause einlegen im Podcast.
Und ihr seht mich weinen.
Ja,
ihr seht
auch.
Mich weinen. Ich werde hier weiter im Podcaststudio sitzen und Merit geht in die Babypause.
Ich habe ganz lange überlegt, ob ich Torben hier alleine lassen kann, aber er hat jetzt auch genug Blaulichtlexika gehört.
Puh.
Und ich lasse das hier auch liegen. Ne? Kannst du also auch immer nachschlagen.
Wenn ich wieder nicht weiß, was AGT und MTW und DME ist. Ich ruf dich an. Ich finde dich irgendwo.
Ja, ruf an. Das geht, denke ich. Ich werde weiter Podcast hören, auf jeden Fall. Das ist ja hier unser gemeinsames Projekt, was ich total liebe, was die Leute lieben und was auf jeden Fall auch weitergehen wird, auch wenn ich hier nicht mehr sitze.
Werde ich das ohne Merit schaffen?
Er wird. Du hast ja auch die Gäste, die Expertinnen und Experten, die hier mit dir sitzen. Also ja, ich bin total gespannt, was kommt.
Ja, ich auch, bei dir. Ob Junge, ob Mädchen, wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Ich lasse von mir hören und ihr macht bitte, bitte weiter. Und ihr da draußen schreibt auch weiterhin eure Einsätze an uns, damit wir hier immer genug Spannendes zu erzählen haben.
Ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen dann auf mich zukommt. Merit, wir müssen noch ein paar Formalien erledigen. Erstmal schauen wir nochmal auf die nächste Folge. Da geht es um einen Brand, recht frisch aus diesem Jahr. In Osterholz-Scharmbeck bricht Feuer in einem großen Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehrleute müssen die Bewohner von den vielen, vielen Balkonen retten und außerdem auch noch welche durch den verrauchten Hausflur schleusen. Ein aufreibender Einsatz, auch für unseren Gast, Chris Hartmann. Hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und jetzt, bevor Merit gleich Ciao Miau sagt und sich in die Babypause dann aber wirklich verabschiedet, haben wir noch einen anderen Tipp für euch. Und zwar Sport in Zeit, der Podcast. Ob Fußball-WM, Olympia oder der Breitensport um die Ecke, der Sport in Zeit-Podcast geht thematisch in die Tiefe, deckt auf und diskutiert Themen, die in der aktuellen Sportberichterstattung oft zu kurz kommen.
Korruption, Skandale, Krisen. Im Gespräch schildern Autorinnen und Autoren von Sport in Zeit ihre spannenden Recherchen und bieten auch Lösungsansätze für Probleme an. Zu Gast sind auch Athletinnen und Experten. Kritisch, konstruktiv, inklusiv. Sport in Zeit, der Podcast. Auch in der ARD Audiothek.
So, Merit, und jetzt an dieser Stelle. Bei Gericht würde man jetzt sagen, der Angeklagte darf sich noch zum letzten Mal äußern. Sie haben das letzte Wort. Möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Ja, vielen lieben Dank an alle da draußen, die dieses Projekt unterstützen, immer noch unterstützen, die uns regelmäßig hören, die sich auf die neuen Folgen freuen, die sich bei uns gemeldet haben und sich hier hingesetzt haben, um ihre Geschichten zu erzählen. Vielen Dank dir, Torben. Vielen Dank, das ganze Team. Es hat total viel.
Dein Herz.
Ja, es hat total viel Spaß gemacht. Macht es weiterhin so gut und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank, dass du da warst. Ciao, miau.
Ciao, miau.